Manchmal muss man sich einfach aufregen, dann muss alles raus. Und genau diesen Moment habe ich in der heutigen Podcast-Folge erlebt. Denn wenn ich an schlechten Content denke und wie Unternehmen ihn damit reiner Geldmacht pushen, dann stellen sich mir einfach nur die Nackenhaare auf. Außerdem haben wir über den berüchtigten TikTok-Zug gesprochen, die Gefahr von Shitstorms und wie du deine richtige Nische findest. Also wieder einige spannende Themen dabei. Und damit herzlich willkommen in der 5. Folge des Social Media Praktika Podcasts. Wir sind Aaron und Dominik von Social Attention, einer Social Media Agentur und Beratung aus Düsseldorf. Wir übersetzen das, was Unternehmen und Marken sagen wollen, in eine Sprache, die ihre Zielgruppe auf den Socials versteht. Wenn du uns noch nicht folgst, dann solltest du das auf jeden Fall mal nachholen, denn ohne Content geht heutzutage nichts mehr. Und damit rein in die neue Folge. Ja, hallo Aaron. Es ist Sommer, bei mir regnet es, aber ich habe gerade schon gesagt, in der Kamera sehe ich braun gebrannt aus. 5. Folge Social Media Praktika Podcast. Ich hoffe, dir geht's gut.
Gut soweit. Regen wird's hoffentlich. Heute nochmal zur Abwechslung. Aber ansonsten kann ich dir unnötige Geschichten von Maulwürfen erzählen.
Maulwürfe, da hat mein Opa früher immer Dinge gemacht, über die ich nicht weiterreden möchte. Aber das ist glaube ich, ein anderes Zeitalter gewesen, wobei er immer sehr, sehr stolz war. Ja, S&P 5, das ist ja fast ein kleines Jubiläum. 5 ist immer für mich so eine kleine Glückszahl. Deswegen wird das heute hoffentlich auch eine Glücksfolge. Wir haben mal wieder ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben ein paar Fragen aus der Community bekommen. Und ohne groß Palaver drumherum zu machen, würde ich sagen, starten wir direkt rein mit den Themen. Und als ich so ein bisschen durch unsere Videos gescrollt bin, auch so ein bisschen durch meine DMs gegangen bin, ist eine Frage mir direkt ins Auge geschossen. Es ist so, dass wir in wahrscheinlich, glaube ich, der ersten S&P-Folge schon mal drüber gesprochen haben, aber nicht so in dieser Intensität. Und die Person klang so ein bisschen verzweifelt, um ehrlich zu sein. Okay. Der Kommentar war, wie finde ich spannende Ideen für 916 Shorts? Darüber haben wir schon mal gesprochen. Aber, und das fand ich eine ganz gute Ergänzung in der Frage, in meiner Nische gibt es schon total viele Kanäle und Content. Aber was mache ich?
916, also?
Ja, 916 Shorts ist ja im Endeffekt das Gleiche. 916 Videos, Shorts, Reels, TikToks etc. Okay. Aber gut, und draußen sind die Leute halt, ist vielleicht die Unterscheidung nicht so groß. Aber ich fand diese Ergänzung ganz gut und vielleicht klang so ein bisschen Verzweiflung raus. Ich weiß leider nicht, was das für eine Nische ist, aber da sind ganz viele Kanäle und Content. Das heißt, ich glaube, damit sind viele Leute irgendwie so ein bisschen konfrontiert, die vielleicht jetzt damit starten, dass irgendwie ganz viel Content schon da ist. Wie komme ich denn überhaupt auf neue spannende Ideen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, wäre super interessant zu wissen, welche Nische es ist. Fallen mir ein paar Dinge zu ein. Also als erstes würde ich, also wenn die Person sagt, ja, da gibt es schon so viel, ja, was denn? Was gibt es denn da? Das würde ich mir genau angucken. Da würde ich vielleicht so 5, 6 Kanäle mir raussuchen, die besonders prominent sind, die besonders exponiert sind in dieser Branche und würde mir deren definitiv mal deren Top-Performer anschauen. Ja, das lässt sich ja auf den Plattformen eigentlich recht gut und schnell erkennen. Manchmal lässt sich das sogar sortieren. Ne? Auf TikTok kann man so nach Beliebteste sortieren, super easy. Und einfach gucken, okay, was sind denn das für Themen, die da gut laufen? Ich würde mir auch angucken, welche Themen nicht so gut laufen und das würde ich über diese 5, 6 Accounts mal machen. Und dann kannst du sicherlich schon das ein oder andere Muster erkennen, was dir vielleicht hilft zu sagen, okay, wenn das bei den anderen funktioniert hat, welchen Grund gibt es eigentlich, dass ich das nicht mache? Die Antwort ist, kein. Also vorausgesetzt, passt irgendwie, ich kenne die Nische nicht, ich kenne das Unternehmen nicht, ich kenne den Hintergrund nicht. Aber in der Regel ist es nicht verwerflich, sich die High-Performer-Ideen nicht unbedingt zu klauen, sondern sie zu adaptieren in deine Welt. Das ist das eine. Und also ruhig angucken, was im Markt gut funktioniert. Weil das Ziel ist es ja dann darauf aufbauend, dass dir Fragen gestellt werden in den Kommentaren und dann läuft dein Content sowieso irgendwann von selbst. Zweiter Gedanke dazu wäre, sich anzugucken, und das ist natürlich etwas, wo es manchmal Sinn macht, mit einem Berater und mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, Best Practices aus ganz anderen Branchen. Das ist der Vorteil, wenn wir in eine neue Branche gehen. Beispiel, wir haben jetzt einen ganz neuen Kunden in einer ganz neuen Themenwelt, nennt sich in der Beauty-Welt, haben wir bisher noch gar nichts gemacht. Und uns ist es gelungen, in der Content-Entwicklung funktionierende Formate aus anderen Branchen in diese Welt zu übertragen. ist dem Kunden auch aufgefallen, fand der Kunde auch gut, hat der Kunde auch seinen Mehrwert drin gesehen, weil so über den Tellerrand haben die definitiv nicht vorher geschaut. Und das wäre etwas, was ich dir auch mit auf den Weg geben würde, also zu schauen, was funktioniert bei völlig anderen Kanälen, was ist das Mechanische in solchen guten, gut performenden Videos und wie sähe das bei mir aus, ja. So, das war jetzt, also das waren jetzt zwei Themen, sehr meta. Und das dritte, was ich dir mit auf den Weg geben kann, super operativ, ist unser Ibu-Framework, ja. Guter Content informiert, bewegt und unterhält. Und es gibt genau gar keinen Grund, sich nicht Gedanken zu machen, unabhängig von dem Wettbewerb, den es scheinbar bei dir gibt, dich zu fragen, hör mal, worüber kann ich denn informieren? Also welche Fragen werden mir denn viel gestellt? Welche Fragen stellen meine Kunden? Was sind denn so diese Dauerbrenner? Und dazu einfach anfangen, Content zu machen. Ja? Bewegender Content, das würde jetzt den Rahmen sprengen, unterhaltsamer Content. Dafür müsste ich wissen, ob das passt in die Nische. Der Kontext fehlt mir. Aber wir haben ja in den früheren oder in den letzten Social-Media-Praktika-Folgen auch zum Teil sehr intensiv darüber gesprochen, wie wo ein sehr naheliegender Content ist. Ja, und der liegt vor allem in diesem I von Ibu, informieren, informierender Content. Und ja, das wären so die drei Sachen, die ich angehen würde, wenn der Wettbewerb sehr intensiv ist.
Das Abstrahieren von anderem Content, ich könnte mir vorstellen, dass das anderen schwerfällt, gerade wenn man vielleicht ein bisschen neu ist, weil das ist zumindest das, was ich hier rauslese, 916 Shorts, neu zu sein. Kann man diesen Skill irgendwie gut lernen, dieses Abstrahieren, da ja nicht einfach nur zu kopieren, weil das ist ja, glaube ich, auch einfach zu kurz gedacht. Man soll es eher als Inspiration nutzen, als einfach als Copy-Paste-Funktion.
Ja, wie man das lernen kann. Also es kann natürlich auch sein, dass das alles eine Ausrede ist, ne? Dass es einfach eine doofe Ausrede ist, zu sagen. Also es gibt viele doofe Ausreden, die wir so haben können, um keinen Content zu machen. Ja, sind wir mal ehrlich. Können wir an dieser Stelle sein. Wir sind ja unter uns. So, und ich kenne ja die Hintergründe nicht, aber es gibt die Fälle, wo das einfach eine doofe Ausrede ist. So, ja, bei mir gibt es schon so viel. Und ja, aber das ist genau gar kein Argument, sondern es bestätigt eher, dass du Content machen solltest, weil die Themen ja scheinbar funktionieren. Ja, das ist wie bei Geschäftsmodellen. Also ein kluger Investor sucht nicht nach einem Geschäftsmodell, was es noch gar nicht gibt, ja, weil dann ist das Risiko recht hoch, dass es sich nicht durchsetzt, sondern ein kluger Investor, so wie ich das mal in einem schlauen Buch gelesen habe, schaut nach Dingen, die es schon gibt, um einfach die Bestätigung zu haben, es funktioniert.
Ja? Also im Endeffekt auch für Mindset dahinter.
Ja, genau. Also das Mindset, ja richtig, genau, das ist das Stichwort. Und das Mindset dahinter zu haben, also nur weil es viel gibt, ja, who cares? Ist ja völlig egal. Ja, dann machst du halt dein Ding. Und wenn du es auf deine Art machst, kann dich auch niemand kopieren. Dann kann es dir niemand klauen. Weil so sein, wie du bist, kannst nur du. Und die Kunst ist es, da hinzukommen. Und der Weg, und das ist vielleicht der Punkt mit dem, wie lernt man das, der Weg führt nur durchs Machen. Du musst ins Machen kommen und deswegen, wenn dich das davon abhält, überhaupt ins Machen zu kommen, weil ja die Konkurrenz so viel, scheiß auf die Konkurrenz. Einfach.
Ja, nicht. Einfach machen. Nee. Ja, und ich glaube, man muss das auch ein bisschen weiterdenken, weil als du das gerade erzählt hast, kam mir ein Gedanke an den Start unserer beiden Zusammenarbeit. 2021. Ich bin ja auch in einem Bereich gestartet, der total voll war an Content. Automotive Content gibt es seit Ewigkeiten im Fernsehen, auf YouTube, in Zeitschriften und. Manchmal ist ja auch okay zu sagen, okay, wo gibt es das vielleicht nicht, wo ich hingehen kann? Ja. Weil ich bin ja auch damals losgelaufen und habe gesagt, okay, es gibt ganz viel auf YouTube, es gibt ganz viel da, also mache ich das auch. Und dann kamst du her und hast gesagt, ja, mach doch mal was ganz anderes, nimm einfach dein Thema und produziere Content auf Shortform, wo du vielleicht die Autos weglässt. Das heißt im Endeffekt Content auf eine ganz andere Art und Weise neu gedacht, um sich eben abzuheben von dem, was da ist, ist ja auch eine Möglichkeit.
Ja, absolut. Anders machen ist immer eine gute Idee.
Sehr gut. Also, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Danke dafür.
Gute Frage, schöne Frage. Gerne ein bisschen mehr Kontext beim nächsten Mal. Dann können wir noch tiefer gehen und die Frage noch besser beantworten. So, erste Frage für dich hier aus meiner Welt, Dominik. Wie kann ich bei der Produktion von ein und denselben Videos unterschiedliche Zielgruppen erreichen? Ja, also wir wollen die Videos 1:1 auf mehreren Plattformen ausspielen, aber gleichzeitig unterschiedliche Zielgruppen erreichen.
Also dadurch, dass du unterschiedliche Plattformen bespielst, erreichst du automatisch schon mal unterschiedliche Zielgruppen. Das ist einfach so. Jede Plattform erreicht unterschiedliche Leute und dadurch, dass du ein Content-Piece beispielsweise auf Facebook und auf Snapchat gleichzeitig posten kannst, erreichst du ja andere Leute. Weil die Leute, die sich dafür entscheiden, auf Snapchat Spotlight zu gucken, Snapchat Spotlight ist quasi der Real Shorts, TikTok Feed von Snapchat, erreichst du automatisch junge Leute. Wenn du mit demselben Content-Piece aber auf Facebook Reels online gehst, erreichst du automatisch eher etwas ältere Leute, weil die Zusammenstellung der User auf der Plattform halt anders ist. Das heißt, dadurch, dass du dich ja einfach dazu entscheidest, 916 Content zu produzieren, also ne, Handy-Content hochkant und sagst, ey, ich skaliere den jetzt einfach ohne Mehraufwand und spiele den auf YouTube Shorts aus, auf Instagram Reels, auf TikTok, auf Snapchat Spotlight, LinkedIn gibt es jetzt nicht mehr und dann auch auf Facebook Reels, hast du automatisch schon unterschiedliche Zielgruppen. Also das ist erstmal der einfachste Weg, wenn du wirklich nur das eine Video produzierst, ohne irgendwas daran zu ändern. Hast du eigentlich damit dein Ziel schon erreicht. Musst dich halt nur dazu entscheiden, das auf den unterschiedlichen Plattformen auszuspielen. Heißt, entweder setzt dich hin und lädst es auf jeder Plattform separat hoch oder du lädst irgendwie ein Planungstool runter und machst das dadurch einfach automatisiert. Also das ist heutzutage gut umsetzbar. Die andere Art und Weise, die geht einen kleinen Schritt weiter. Das ist in der Ausgestaltung beispielsweise der Hook. Also wenn du dir überlegst, ich produziere ein Video, solltest du dir sowieso am Anfang überlegen, was sage ich überhaupt in diesem Video, worum soll es in diesem Video gehen, wie ist das Video aufgebaut. Also nicht einfach, ja komm, jetzt machen wir mal eine Videokamera an und los. Das ist für den Start ein bisschen zu kurz gedacht. Also lieber vorher Gedanken machen und das dann produzieren. Und in dem Moment, wo du dir halt überlegst, was sage ich und was schreibe ich jetzt für ein Skript, um halt das Ganze zu planen, kannst du überlegen, okay, ich möchte eine Ansprache für eine ältere Zielgruppe, also gestalte ich die Hook, also den ersten Satz, irgendwie so. Für eine jüngere Zielgruppe will ich ein jüngeres Wording haben, also gestalte ich die Hook ein bisschen anders und dann kannst du im Editing später die jeweiligen Hooks ausprobieren. Das kannst du natürlich entweder dann auf den organischen Plattformen posten oder häufig ist das eigentlich ganz gut für eine Ad. Also wenn du wirklich Paid-Content produzierst und irgendwie eine Ad hast, die unterschiedliche Zielgruppen ansprichst, dass du da halt in der Ansprache im ersten Satz variierst. Aber das sind so die beiden Art und Weisen, wie ich unterschiedliche Zielgruppen ansprechen würde. Im Doing das Einfachste, ein gutes Content-Piece produzieren, unterschiedliche Plattformen dafür nutzen und so den Content skalieren, weil so erreichst du automatisch unterschiedliche Zielgruppen.
Jetzt höre ich aus dem Kommentar aber das Gegenargument. Ja, verstehe ich. Nur in deiner Argumentation gibt ja die Plattform die Zielgruppe vor. Mhm. Und wir sind ein Unternehmen, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, wir geben die Zielgruppe vor. Das heißt, ich will zum einen, keine Ahnung, Ü50 mit Ingenieurhintergrund und Lirum Larum erreichen. Und auf der anderen Seite wollen wir Azubis erreichen, weil wir brauchen irgendwie ein Fachkräfteproblem. Und belassen wir es mal so bei den Zweien. Ja, also die Zielgruppe wollen wir vorgeben und nicht die Plattform.
Ja. Also erstmal muss man sich klar sein, welches Ziel man grundsätzlich mit seinem Kanal erreichen möchte. Und da gibt es unterschiedliche. Beispielsweise möchtest du jetzt Menschen erreichen, die du irgendwie akquirieren, Bewerber generieren möchtest, solche Sachen. Möchtest du mit deinem Kanal Produkte verkaufen, möchtest du einfach Reichweite generieren, weil wenn es ein zu großer Mischmasch ist, wird es unklar auch für den Algorithmus, welcher Content da jetzt kommt, um den richtigen Leuten auszuspielen, weil Algorithmen sind heutzutage einfach so gepolt, dass die wissen, welche Leute auf den Plattformen sind und der Content dann den richtigen Leuten ausgespielt wird. Das heißt, da muss man sich erstmal im Klaren sein und manchmal braucht das auch mehrere Gespräche, welches Ziel man mit so einem Kanal überhaupt verfolgen möchte. So, das ist Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 ist, und dann würde ich sagen, gehen wir da mal einen Schritt weiter. worum geht es jetzt im Content genau? Ne? Weil Unterschied, also, ja. also abhängig vom Ziel, muss man natürlich auch sagen, okay, was ist jetzt der Content? Und jetzt einfach herzugehen und sagen, wir machen jetzt irgendwie so ein bisschen Trends und irgendwie so ein bisschen, das ist zu kurz gedacht. Ich knüpfe an die IBU-Formel, die du gerade genannt hast, informieren, bewegen, unterhalten. Wenn du einen Content machst, der informiert, kannst du damit gut eine Zielgruppensteuerung machen, weil du damit halt einfach im Vorhinein quasi auch schreiben kannst, wie soll sich so ein Content anfühlen, wen will ich damit eher erreichen. Und wir gehen immer einher und sagen, okay, lass uns verschiedene Formate entwickeln und damit eben die eigentlich auch so steuern, dass die für unterschiedliche Zielgruppen gemacht sind. Beispielsweise ein Content-Format, das eher unterhaltsam geprägt ist, ist eher für eine jüngere Zielgruppe, und Content, der informierende Inhalte vermittelt, die sind vielleicht eher dann für ältere Leute. Das ist halt im Endeffekt an dem Moment, wo du halt so ein Video schreibst und im Vorhinein überlegst, worum es da geht, legst du das halt fest. Du darfst nur nicht den Fehler machen, alle möglichen Zielgruppen auf einmal irgendwie mit deinem Content erreichen zu wollen. Das funktioniert einfach nicht. Du musst dich irgendwo festlegen und halt einen roten Faden durch den Content haben, was dann entweder irgendwie ein Thema ist, was die Leute da interessiert, oder wo halt zielgruppenunabhängig ein Interesse besteht, und nicht irgendwie alle Sachen gleichzeitig versucht mit dem Content umzusetzen.
Wäre es eine Idee, weil ich weiß nicht mehr genau, also wir haben so einen ähnlichen Fall mal gehabt. Und wir haben es dann so nicht umgesetzt, aber es war eine Idee, zu sagen, okay, wir haben, muss man ja auch irgendwie respektieren, wir haben sehr unterschiedliche Zielgruppen, und vielleicht sind die auch beide sehr wichtig, dass man versucht, über, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, was produzieren wir da eigentlich für Content, über die Auswahl der Presenter das macht. Also stell dir vor, du hast eine sehr junge Person als Presenter und eine ältere Person, damit kann man ja auch spielen. Ne? Und damit erreichst du generationenübergreifend automatisch Menschen, weil du halt mehr ansprichst.
Also genau. Also über die Presenter kann man das so ein bisschen steuern. Ich würde aber sagen, dass der Effekt der Presenter an sich nicht allzu groß ist. Um dir ein Beispiel zu nennen, Mark Tilbury, ja, das hast du mal gerne in seine Insights gucken, aber der wird nicht nur ältere Leute erreichen. Und die These, die ich da in den Raum stellen würde, ist, du schaust gerne zu älteren Leuten hoch, aber ungerne zu jüngeren runter. Das heißt, wenn du informierende Inhalte produzierst und die werden dir von einem 15-Jährigen präsentiert, hast du, glaube ich, ein schwieriges oder hast du eher ein Problem damit, dem Glaubwürdigkeit zu schenken und den so ein bisschen als Idol zu sehen, dem zu glauben, als wenn dann ein 35-Jähriger sitzt. Einfach nur von seiner Art und Weise. Das heißt, ältere Leute zu bekommen, ist, glaube ich, dahingehend fast einfacher als... anders. Die jüngeren Leute zu bekommen, ist grundsätzlich immer einfacher, weil die glauben eigentlich jedem. Die würden auch dem 15-Jährigen glauben. Die Älteren zu bekommen, ist dann eher schwieriger. Da kann eine ältere Person ein Trust-Faktor sein, dass sie halt eher dem Content glauben. Aber gesteuert wird es trotzdem von den Inhalten. Weil es gibt auch super erfolgreiche Jungunternehmer, die einfach mega bekannt in den Medien sind, denen auch glauben oder die auch einfach eine Glaubwürdigkeit haben durch das, was sie tun, durch den Status, den sie einfach haben. Und ich glaube, du brauchst im Endeffekt da irgendwie einen gewissen Status. Und ja, durch eine ältere Person vor der Kamera wird das einfach vermittelt, verdeutlicht. Ich würde sagen, in der Mathematik ist eine hinreichende Bedingung notwendig, ist einfach die Steuerung durch den Content.
Jawohl.
Frage. Ich zitiere einfach. Da fehlen ein paar Wörter, aber so ist halt. Wollte eigentlich mit TikTok anfangen, aber der Zug ist ja jetzt wohl abgefahren. Auf welche Plattform sollte ich jetzt setzen? Ist Threads das neue Ding? Der TikTok-Zug ist abgefahren. Was meinen jetzt?
Ja. Ja, es sind schon viele Züge abgefahren. Und ich würde hier wieder einmal sagen, mir fehlt so ein bisschen Hintergrundwissen, weil es gibt, insbesondere wenn es um Plattformen geht, gibt es nicht die richtige. Es kommt drauf an, wer bist du? Willst du Creator werden? Bist du ein Unternehmen? Es hängt davon ab, was ist eigentlich das Ziel? Ja, willst, ja. Du, willst du einfach berühmt werden? Willst du, keine Ahnung, Azubis gewinnen? Was ist eigentlich los? Wer seid ihr eigentlich?
Also in diesem Fall war es eine Einzelperson.
Eine Einzelperson. So, aber dann weiß ich immer noch nicht, was will die Person eigentlich? Wo will die hin? Was ist deren Ziel? Willst du dich irgendwie als Thought Leader etablieren in einer, keine Ahnung, in den Sozialwissenschaften? Ja. Oder irgendwie als Schlafexperte oder als was weiß ich, oder als X-Experte, was auch immer für ein Experte. Ja, oder willst du Influencer werden für Travel-Content? So, und das ist schwierig zu sagen. Generell ist das auch so ein Mindset-Thema. TikTok, also X-Zug ist abgefahren, Instagram-Zug ist zwischendurch auch mal abgefahren und ist dann halt irgendwie wiedergekommen. Konnte man wieder aufspringen. Ich würde an der Stelle sagen, vergiss die Plattform, such dir das richtige Content-Format aus, ja, und wenn du jetzt hier zuhörst, wirst du wahrscheinlich irgendwie drüber nachdenken, Vertical-Video-Content zu produzieren, 916-Content zu produzieren, und dann mach das und spiel den Content da aus, wo es überall möglich ist, um dann vielleicht auch herauszufinden, welche Plattform ist jetzt die richtige für dich. So, und dann kannst du selbst prüfen, ob der TikTok-Zug für dich wirklich abgefahren ist. Du kannst es auf Instagram raushauen, du kannst es auf Facebook posten, du kannst es meinetwegen auch noch auf allen möglichen anderen Plattformen posten. Ja, gibt es mittlerweile viele Möglichkeiten. Und dann findest du das heraus. Aber dieses, der TikTok-Zug ist abgefahren. Was ist jetzt das nächste Shiny Object? Das ist ein, finde ich, ist ein Denkfehler im, oder ist einfach ein Mindset-Problem. Sondern es geht darum, einfach ins Content-Machen zu kommen.
Ja, ich finde es auch viel zu kurz gedacht. Das ist so ein bisschen, es hört sich an wie eine Ausrede. Ich will mich nicht damit auseinandersetzen, wie ich jetzt auffallen kann in dem Content, den es schon gibt. Weil es ist ja im Endeffekt ganz normal, die wenigsten fangen an auf einer Plattform, wenn sie neu ist. Das bedarf halt einfach ein bisschen Mut, Pioniergeist und wie ich immer ganz gerne sage, fuck you Meinung oder fuck you Haltung. Ne, egal, was alle sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Das machen halt die wenigsten. Und man kann es halt im Vorhinein noch überhaupt nicht hervorsehen, wann kommt jetzt irgendwie die nächste große Plattform. Das entwickelt sich ja auch einfach mit der Zeit und wie die Leute einfach da drauf springen.
Ja, vor allem, diese Zeit, also wann ist denn das richtig, wann ist denn der Zug da? Weil am Anfang bist du genau da, wo du jetzt stehst. Da gehen die Pioniere los, die Early Adopters, ne? Also so wie wir es früher gemacht haben, 2020 mit TikTok anzufangen. Und dann kam irgendwann schon so, ja, jetzt gibt es halt schon so viel und jetzt ist ja irgendwie auch schon zu spät. Also, und wo ist dieses Zeitfenster dazwischen? Wie groß ist das eigentlich? Existiert das überhaupt?
Sind wir überhaupt, steht der TikTok-Zug vielleicht, steht er vielleicht da noch im Bahnhof? Weil mit wie vielen Leuten spreche ich, die heute immer noch sagen, boah, TikTok.
Ja.
Also erstmal bin ich dafür viel zu alt. Ja, und zweitens ist es noch alles so neu. Nee. Lass uns doch mal lieber erstmal Instagram machen und dann, also das Denken ist ja nicht weg. Das ist ja immer noch da. Deswegen, ich glaube, es ist auch irgendwie so ein bisschen abhängig davon, was für dich das Normal ist. Ne? Deswegen, also ob der jetzt wirklich abgefahren ist, weiß ich nicht. Er steht auf jeden Fall nicht mehr in voller Länge im Bahnhof wie 2020. Das ist so.
Ja, das stimmt.
Also, hetzt nicht nach der nächsten Plattform, sondern fang an, Content zu machen und setz dich durch.
In diesem Sinne, nächste Frage, schwierige Frage.
Okay.
Ist die Angst vor einem Shitstorm berechtigt?
Boah. Die Angst vor einem Shitstorm grundsätzlich, also bevor der Shitstorm kommt oder wenn er schon da ist?
Wie? Nee, vorher. Also die Angst davor.
Ja, dann absoluter Bullshit. Ich habe letztens ein Zitat gehört und du weißt, ich kann mir solche Dinge immer ganz gut merken. Der Mensch ist das einzige Wesen auf der Welt mit der irrationalen Angst vor dem Ungewissen. Und also warum soll ich Angst vor etwas haben, was überhaupt nicht da ist? Also das ist ja Blödsinn. Also ich glaube, das ist auch kontrovers, aber so denke ich da. Weil das kannst du ja steuern. Wenn du ein guter Mensch bist, gute Werte vertrittst, warum sollte dann irgendwie ein Shitstorm auf dich eintreffen, wenn du für das stehst, was du sagst? Weil wenn du gefestigt bist in deiner Meinung und du das gut findest, was du tust, Und das bist du, was du tust. Und das sollte auf Social Media auch der Fall sein. Egal, ob du jetzt ein Unternehmen bist, egal, ob du ein Creator bist oder was auch immer, solltest du ja authentisch sein in dem, was du da veröffentlichst, weil ansonsten kann ja auch keiner irgendwie eine Connection zu dir aufbauen. Ansonsten bist du nicht glaubwürdig, würde niemand bei dir kaufen, würde sich niemand bei dir bewerben, wenn du halt nicht die Geschichten und die Stories erzählst, die du halt bist oder die es bei euch im Unternehmen gibt. Und wenn du halt mit dir im Reinen bist, dann soll doch jeder Shitstorm kommen, der kommen will. Weil die Leute projizieren ja ihre Meinung nur auf dich. Das ist ja nicht das, was mit dir zu tun hat. Das ist ja wirklich einfach nur, was in den Köpfen der Leute passiert und was dann auf dich irgendwie abgeworfen wird. Das Orangenbeispiel habe ich letztes Mal genannt. Ne? Das ist halt das. Es kommt halt von den Leuten nur das, was bei denen im Kopf ist. Was hat nichts mit dir zu tun. Deswegen die Angst vor dem Shitstorm ist unberechtigt.
Aber nicht...
Unberechtigt, okay, da muss ich kurz, bevor du sagst, sie ist vielleicht berechtigt, weil wir Menschen sind halt komplexe Wesen, aber die darf ganz klein sein. Du musst es einfach Content machen, da muss man durch.
Ja, sie ist halt real, ne? Also ich wundere mich immer wieder, auch jetzt so im Unternehmenskontext, wie häufig man das dann doch hört, wenn man da mal ein bisschen tiefer bohrt, was so die Einwände und die Ängste von Unternehmensseite angeht. Und diese, das ist schon sehr präsent. So diese, weil das ist dann halt direkt geschäftsschädigend. Ne? Das ist schon.
Genau, das ist aber, in welcher Hinsicht ist das geschäftsschädigend? Wenn du über ein Produkt sprichst, was beispielsweise ein Einstiegsprodukt ist, und die Leute beschweren sich darüber, dass sie nichts Richtiges lernen. Oder dass es nicht genug weitergeholfen hat. Dann hat das den Grund, dass es ein Einstiegsprodukt ist. Das ist Sinn und Zweck dieses Dings. Da muss man halt irgendwie nächstgrößeres Produkt kaufen oder was weiß ich was. Aber es geht ja im Endeffekt, ist es gar nicht das Ziel gewesen. Oder du hast ein Low-Budget-Produkt. Und die Leute beschweren sich, dass der Luxus fehlt. Ja, natürlich fehlt der Luxus, weil es ist ein Low-Budget-Produkt. Mein Kern ist halt nicht das, was du willst. Deswegen meine ich ja, das ist ja super hart. Natürlich ist das auch vielleicht so ein bisschen aneckend und vielleicht ein bisschen ja glorifiziert, wie ich das denke. Aber ich glaube, die Herangehensweise ist ganz richtig. Wenn du mit dir im Reinen bist und das ist dein Produkt, ja dann und dann beschweren sich irgendwelche Leute, dann ist das aber vielleicht auch nicht deine Zielgruppe. Dass Leute im Unternehmen diese Angst haben, ist real. Warum haben sie die Angst? Das ist die Angst irgendwie, okay, wenn ich jetzt was Falsches mache, ja, dann werde ich irgendwie abgemahnt, dann werde ich im Zweifel gefeuert, also gehe ich auf Nummer sicher. Ich finde es nicht gut. Man sollte, finde ich, schon da einfach klar rausgehen mit klarer Kante und für das einstehen, was man halt ist.
Ja, aus Einzelperson, aus Creator-Sicht bin ich zu 100% bei dir. Aus Unternehmenssicht habe ich schon eine gewisse Empathie für diese Angst vom Shitstorm. Ich würde ergänzen, was ist denn eigentlich ein Shitstorm? Also das kriegen wir doch häufig auch mit. Da gibt es einen negativen Kommentar und da ist Tumult. Ja, wo man sich da denkt, also euch gucken hier hunderttausende Menschen zu und einer findet euch kacke. Ja gut, was denn jetzt? Sollen wir jetzt hier alle Aktivitäten einstellen oder was? Sollen wir uns verstecken, verbuddeln? Oder? Also ich finde dieses, die Angst vorm Shitstorm ist, das ist gar nicht das Thema oder das ist gar nicht das Problem, sondern die
das ist ja dann eher das Thema Kritik grundsätzlich.
Ja, genau,
was ist, also wenn jemand nicht das sieht, so wie ich das sehe und dann ist man sofort verunsichert.
Ja, und das nennt man dann Shitstorm. Das ist ja das Schlimme. Und das ist aber kein Shitstorm. Ja, und ein paar negative Kommentare, es gehört halt dazu. Ne? Also das ist halt normal. Und dann bist du wieder da, wo du richtigerweise sagst, da geht es darum, dann zu sich zu stehen und zu sagen, ja, nee, das ist aber unsere Einschätzung. Kennen wir auch von den unterschiedlichsten Themen, wenn wir fachliche Sachen präsentieren. Ich denke da so an so ein paar Kita-Themen. Da gibt es Leute, die echauffieren sich im emotionalsten Maße darüber und sagen, lösch das Video, das kann man so nicht verbreiten. Ja, nee, kann man schon.
Ist uns. Genau, und das meine ich. Das ist die Meinung der Leute.
Ja.
Und Kinderhut ist ein super Beispiel, was das angeht, weil die stehen für das, was sie tun. Die sagen, okay, wir haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine andere Herangehensweise. Wir haben unsere eigene Kinderhut-Methodik. Ja, die besteht aus Pickler, die besteht aus Montessori, die besteht aus...
Was ist denn, was war der dritte? Komponente?
Und die sagen, das ist halt unsere Methodik. Und die greifen proaktiv Kommentare auf und sagen, okay, das ist deins, wir machen das so und so, weil. Irgendwie im TV wurde mal ein Beitrag gemacht, dann wurde ein Content-Piece produziert. Das ist unsere Meinung zu diesem Thema. Du musst ja auch irgendwie stark sein in dem, was du halt vermittelst. Und das ist das, was ich meinte mit, du musst halt zu dir stehen. Dafür musst du aber auch wissen, wer bin ich und was will ich eigentlich.
Ja. Ja,
also das muss halt klar sein, weil ansonsten kannst du ja gar nicht zu dir stehen, weil wozu willst du stehen, wenn du es nicht weißt?
Ja, und ich glaube, dieses unmittelbare Feedback ist einfach für viele noch neu. Ich meine, wo kriegst du das denn? Wo kriegst du das? Auf deiner Webseite? Nicht wirklich. Bei deiner Marketingbroschüre, die du auf der Messe verteilst?
Never ever.
Nicht wirklich. Wenn du irgendwo Werbung schaltest, irgendwelche SEO, du kriegst ja nirgendwo diese unmittelbare, ungefilterte
Meinung von anderen.
Und manchmal auch unfaires Feedback, ja, von Leuten. Und ich glaube, das ist einfach neu und ungewohnt und aber am Ende des Tages.
Ja, da fallen mir, glaube ich, sind es zwei Dinge fallen mir auf jeden Fall dazu ein. Erstmal ist es eine grundsätzliche Denkweise in der Arbeitswelt, glaube ich, die jetzt auch mit so ein bisschen mit dem Generationenwechsel kommt. Weil, wenn ich beispielsweise mit meinem Vater spreche, da war Marketing ja auch immer nur einseitige Kommunikation.
Ja.
Ja, also schöne, heile Welt, einfach nach außen kommuniziert und es hat niemanden interessiert, was irgendwie dann von innen eigentlich da ist. Und jetzt ist Social Media ja das erste Mal grundsätzlich, dass es irgendwie in so eine bidirektionale Kommunikation gehen kann, dass die anderen sich irgendwie bei dir beteiligen können. Das bedarf einfach ein Umdenken. Und auch, dass nicht mehr alles perfekt sein muss. Ne? Es muss nicht immer alles perfekt, shiny, glossy sein. So mit dem Start von TikTok wurde die Welt einfach unperfekter, echter, authentischer. Und das ist ja das, was die Leute sehen wollen. Was die Leute irgendwie auch cool finden, wenn sie mit den Geschichten, mit dem Content, der von Personen und von Unternehmen veröffentlicht wird, einfach andocken können, wenn sie da einfach connecten können. Und dadurch, dass du ja einfach die Tür öffnest, und die Menge ist immer noch größer, Leuten, die dich mögen könnten, die dann zu dir kommen, ist natürlich auch die Tür offen für all die Leute, die dich nicht mögen. Aber du öffnest halt die Tür für alle. Das musste einfach klar sein. Und diese Authentizität und die Ehrlichkeit, die wird von den Leuten einfach geschätzt. Und das bedarf einfach ein Umdenken, aber das ist heutzutage einfach wichtig und relevant.
Kurz zusammengefasst, die Angst vor einem Shitstorm ist nur eine Ausrede, um nicht zu dem zu stehen, wie man ist. Und zwar unperfekt.
Ja, gut zusammengefasst. Würde ich genauso unterschreiben.
Habe ich mir extra hier aufgeschrieben. So.
Next. So, eine Frage aus dem Unternehmenskontext. Und zwar wurde eine Person wohl neu für Social Media eingestellt. Ich zitiere, ich bin neu für Social Media angestellt worden, aber niemand im Team will mitmachen. Nur ohne Videos geht heutzutage nichts mehr. Bin am Verzweifeln.
Warum brauche ich immer mehr Kontext?
Ja, also ich finde den Kommentar grundsätzlich erstmal schon mal recht lang.
Also erstmal ist er auch sehr gut.
Nächstes Mal frage ich mal nach als Gegenfrage, ja, was ist das denn für ein Unternehmen?
Ja, oder genau. Aber das ist halt, ich bin halt durch und durch Berater. So, ja. Und wenn du mit einem Thema oder mit einem Problem zu mir kommst, hörst du als erstes 10 Fragen von mir. So, weil ich muss halt verstehen, was ist eigentlich das Problem? Und was ist die Ursache? Und dafür muss ich die Umweltbedingungen checken. Aber gut, haben wir jetzt nicht. Also, du bist neu im Social Media Game als Social Media Manager und die anderen wollen nicht mitspielen und finden das alles doof. Das glaub mir, das ist weit verbreitet, glaube ich. Ich glaube wirklich, wir sind in unserer Bubble und denken so, ah geil, alle finden
Social Media geil. Jeder macht Social Media, alle am Handy.
Überhaupt nicht. Es gibt richtig viele, die meisten Menschen finden das richtig doof. Richtig doof. So, was kannst du machen? Ja, und ich weiß jetzt nichts über euch. Was wir auch hier wieder, vielleicht Thema Mindset. Ja, Mindset zieht sich heute durch wie so ein roter Faden. Du brauchst ein Pilotprojekt. Ja, also denk in ein Pilotprojekt. Denk nicht in, oh, ich muss jetzt Social Media hier aufbauen und alle Leute begeistern. Nein, du brauchst ein Pilotprojekt. Und ein Pilotprojekt kann sein, du bereitest das erste Mal eine Content-Produktion vor. Das muss noch nicht mal Video sein. Und veröffentlichst halt Content und der muss gut sein, das ist klar, das setzt man natürlich voraus. Und der funktioniert irgendwie. Und dann kannst du zeigen, hör mal, schaut mal, ich habe die letzten 3 Monate alle 2 Tage hier was gepostet. Ich habe die Zahlen so und so gesteigert, wir haben so und so viele Kommentare bekommen. Basierend darauf, also wir lernen ja dadurch, hier funktioniert irgendwas. Und am besten wäre es, wenn wir jetzt noch mit Videos anfangen, weil Videos haben die größte organische Reichweite und so weiter und so fort. Gibt es ja so ein paar Argumentationen. Ich würde mein Denken nicht in, ich muss jetzt hier alle mitnehmen und alle begeistern, sondern ein erster Punkt, ich würde in einem Pilotprojekt denken. Du brauchst einen Piloterfolg. Ja? Und jetzt ist Dominik weg. Also, Pilotprojekt, in einem Pilotprojekt denken. Zweiter Punkt, und das ist halt die Realität in einem Unternehmenskontext, und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie groß das Unternehmen ist. Je größer das Unternehmen, desto krasser der Punkt oder desto schwerwiegender der Punkt, den ich jetzt anspreche. Du brauchst einen Unterstützer, und zwar einen relevanten Unterstützer. Du brauchst irgendjemanden in der Organisation, der dir gewisse Freiheiten gibt, der dich da unterstützt, der Fürsprecher ist. Wenn das nicht der Fall ist und es ist eine größere Organisation, schwierig. Wenn das nicht der Fall ist und es ist eine kleine Organisation, dann könntest du die glückliche Situation haben, dass du einfach so ein bisschen unterm Radar fliegst und einfach irgendwas machen kannst und irgendwie interessiert es ja auch niemanden und dann kannst du glänzen, wenn du ein gutes Pilotergebnis produzierst. Aber wenn generell in deinem Unternehmen kein Social Media Mindset ist, die Leute finden das doof, die finden das unnötig, du kommst mit Ideen und die werden abgeblockt und du hörst den Podcast und sagst, ey, ich will hier ein Pilotprojekt, du schlägst vielleicht irgendwie deiner Führungskraft das vor und die sagt, ja, aber nee, lass mal irgendwie was anderes machen. Diese ganzen Punkte, die wir jetzt besprochen haben, sind alle nicht erfüllt. Dann würde ich sagen, verlässt das Unternehmen, weil das macht ja keinen Spaß. Das ist ja bescheuert, das ist ja Zeitverschwendung. Und wenn das wirklich dein Ding ist und du willst Social Media Marketing machen, dann solltest du in Rahmenbedingungen dich beruflich betätigen, wo Social Media Marketing konstruktiv behandelt wird. Weil alles andere macht echt keinen Spaß.
Ja, ich würde ein bisschen, weil ich habe den, interessant, wie du den interpretierst, ich habe den ein bisschen anders interpretiert, weil wenn jemand neu für Social Media angestellt wird, ist er, glaube ich, im Unternehmen erstmal ein Social Media Mindset da oder dass es irgendwie ein Umdenken gibt und eher, dass das Team nicht mitmachen will, also ne, deswegen, aber niemand im Team will mitmachen. Mein erster Gedanke war ja, dann geh doch selber vor die Kamera, wenn du für Social Media da bist.
Ach so, meinst du das?
Du brauchst keine anderen. Mach's erstmal selbst. Also, ja, fand ich auch mehr Ausrede, so, ja, ich kann jetzt nichts machen, weil keiner mitmacht. Also, am Anfang habe ich beispielsweise alles selber gemacht. Ihr habt alles selber gemacht. Vor der Kamera stehen, Skripte schreiben, Videos schneiden, Videos hochladen, Ideen recherchieren und. Dafür braucht man zum Start kein Team. Und Pilotprojekt ist da trotzdem das richtige Stichwort. Da macht man halt so für sich ein Pilotprojekt, weil der Fakt, dass du ja für Social Media jetzt neu eingestellt worden bist, bedeutet ja, von oben ist erstmal ein Support da, nur unten im Team bröckelt es einfach noch, weil das wahrscheinlich vorher nicht gelebt wurde.
Ja, gut, damit hast du die Frage tatsächlich ganz anders verstanden. Aber dann gebe ich dir recht. So, nächste Frage, bisschen länger. Wir wollen alle im Unternehmen Videos aufnehmen. Und haben aber das Problem, dass wir alle remote arbeiten. Ja, und das an unterschiedlichen Standorten. Gemeinsam Videos aufnehmen wäre deutlich besser, aber da entstehen Reisekosten. Idee dazu?
Ach so, ich dachte, der Kommentar geht noch weiter. Idee dazu
von mir. Ich will eine Idee von dir haben.
Also, erstmal, eine Option wäre es, dass ihr euch trefft und diese Reisekosten in Kauf nehmt. Weil allzu hoch werden sie jetzt nicht sein, wenn man
sich trifft. Teuer. Ist zu teuer.
Ist auf jeden Fall zu teuer.
Ja.
Ja, also wir haben alle so ein Handy hier liegen. Ich habe 4 hier gerade liegen. Eins davon funktioniert tadellos, die anderen aber auch. Und ich glaube, jeder andere von uns hat irgendwie auch ein Handy da, womit gut Content funktioniert. Weil man muss nicht an einem Ort zusammen sein, um zusammen Content aufzunehmen. Wir beiden sitzen auch entfernt, Düsseldorf, Aachen. Und ich glaube, das funktioniert auch prima, wenn wir irgendwie Konversationen aufnehmen. Hier diesen Podcast gerade, wir sitzen auch nicht in einem Raum, gibt es heutzutage einfach Möglichkeiten, Content remote aufzunehmen. Voraussetzung dafür ist einfach, dass man sich im Vorhinein halt Gedanken macht, wie soll das Ganze aussehen und gestaltet sein. Das heißt, macht einen digitalen Call, setzt euch in einem Zoom, in einem Jimmy zusammen und brainstormt Ideen, worüber ihr Content machen wollt. Ihr nehmt da gerne das Framework von Ibo an die Hand, ne? Informieren, bewegen, unterhalten. Was kann man irgendwie für informierenden Content machen? Und wenn ihr euch da in der Gruppe auf Content-Ideen erstmal geeinigt habt, sollte einer oder zwei den Hut aufsetzen, um die ganzen Dinge vorzubereiten, zu schreiben und irgendwie digital aufs Papier zu bringen. Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, Content zu machen. Entweder einfach separat, selbst, ne? Jemand in Berlin spricht solo was in die Kamera, jemand in Bremen, jemand in München und jemand in Hamburg. Und das sind an sich dann einzelne Videos, die hochgeladen werden. Oder wenn ich mal in unser Repertoire an Content-Arten gehe, gibt es auch die sogenannten Konversationen. Das heißt, irgendwie braucht man 2 Personen in einem Video, die sich über ein gewisses Thema unterhalten. Und dafür muss man auch nicht in einem Raum sitzen. Das ist dann beispielsweise so, dass jemand eher links an der Kamera vorbeischaut, jemand schaut eher rechts an der Kamera vorbei. Dann sieht das nachher, wenn man es im Schnitt direkt hintereinander setzt, so aus, als ob die quasi miteinander reden würden. Und dann ist ja egal, wo die Person ist, ne? Also da ist auch egal, was das für ein Hintergrund ist. Das ist den Menschen auf den Socials heute wirklich komplett schnurzegal. Und so haben wir ja auch schon viele Content-Pieces entweder in Kooperation mit anderen Creatoren aufgenommen. Ich erinnere mich an den Steuerfabi. Fabian, Grüße an der Stelle, wie wir Videos aufgenommen haben, wo er in Freiburg saß, hat seinen Part aufgenommen. Ich habe dann in Köln damals noch meinen Part aufgenommen. Dann haben wir uns die Dateien geschickt und haben die dann zusammengeschnitten. Und dann sah das aus, als ob wir irgendwie in einem Raum sitzen, weil wir zufälligerweise beide eine weiße Wand im Hintergrund hatten. Und das Content-Piece war geboren. Selbst bei Kunden haben wir es mal so gemacht, dass wir Drehs hatten, wo die Person dann bei sich zu Hause war. Und wir waren einfach mit dem Laptop zugeschaltet und haben dann per Zoom-Call live quasi Tipps gegeben oder nochmal Verbesserungsvorschläge, wie man die Sätze aussprechen soll, wie man das vielleicht nochmal ändern kann. Und so war die Person quasi auch nicht alleine und hat dann so ein bisschen Anleitung noch bekommen, wie sie das machen soll. Also es ist nicht mehr Voraussetzung heutzutage, dass man an einem Ort ist. Jeder stellt bei sich zu Hause einfach das Handy auf. Gegebenenfalls muss das Unternehmen dann irgendwie nur ein kleines Invest machen für ein Mikro, wobei selbst die modernen Mikros der Handys heute schon gut genug sind. Also das funktioniert auch.
Ja.
Im Zweifel ein kleines Stativ, sowas kostet auf Amazon 12 €,
3,50 €
maximal. Bitte?
Ja, nix kostet das.
Nein, das ist alles easy going und dann funktioniert das. Also die Angst können wir dir nehmen, jeder da, wo er ist, und dann entscheidet ihr, machen wir separate Solo-Videos, machen wir Konversationen. Wichtig ist einfach nur, dass ihr euch das im Vorhinein denkt und nicht dann erst digital und dann starten wir einfach, wie ich das eben auch schon gesagt habe, sondern Vorbereitung ist hier auch das A und O.
Wir blenden mal ein Video ein, und zwar ist das, das finden wir auf TikTok, und wenn wir nach Beliebteste sortieren, gibt es irgendwann ein Video mit Dominik und mir, wo wir über die American Express Platinum-Karte sprechen. Das hat auch sehr gut performt, dieses Video, deswegen müsste das, wenn man nach beliebt sortiert, recht früh kommen. Wir blenden das mal ein hier, das ist eine Konversation, von der Dominik eben gesprochen hat, und natürlich sind wir nicht in einem Raum. Deswegen würde ich auch hier wieder sagen, das ist wieder ein Mindset-Thema, weil mach deine vermeintliche Schwäche zu einer Stärke. Ihr spart die Reisekosten, super. Ihr seid flexibler. Der eine kann das morgens aufnehmen, der andere kann das nachmittags aufnehmen, macht die Sache irgendwie angenehmer. Und diese Art von Videos, wenn die an unterschiedlichen Orten gedreht werden und dann zusammengeschnitten werden mit mehreren Personen, hat man eine ganz natürliche Interaktivität drin. die man in so einem Solo-Video künstlich herstellen müsste mit Schnitten und so. Und deswegen ist das eigentlich ein Riesenvorteil, dass ihr keine Videos an einem Standort machen wollt, könnt,
ja, sollt. Genau. Macht die Schwäche zur Stärke.
Ja.
Und damit setzen wir einen Schlusspunkt hinter starke Kommentare. Also wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Social Media, zum Thema Content, zum Thema Community und Co., stellt ihr uns gerne. Entweder in den aktuellsten YouTube-Videos unter diesem Video, in den Kommentaren, auf den Socials, TikTok, Insta und Co. Wir freuen uns auf alle eure Kommentare. Und vielleicht schafft es die nächste Frage ja auch bei uns in die Social Media Praktika Podcast Folge 6. Und damit, Aaron, machen wir einen kleinen Themenswitch.
Ja.
Und zwar in die Rubrik des Attention Checks. Und ich habe jetzt Ende letzter Woche, eine Podcast-Aufnahme gehabt. Deswegen ist es tatsächlich gerade Podcast-Aufnahme Nummer 2 innerhalb von 5 Tagen. Und ich bin bei einem Thema sehr emotional geworden. Das ist mir im Nachhinein nochmal aufgefallen. Ich war im Podcast Marketing im Kopf von Luis Bender. Also wenn du es hörst, Luis, Grüße auch an der Stelle. Und wir haben im Nachgespräch auch nochmal drüber gesprochen. Und er meinte, da bin ich wirklich sehr emotional geworden, weil mich das Thema sehr berührt hat. Und zwar ist es das Thema Paid Content. Von Content, der keine Relevanz hat. Wo die Leute sich eigentlich proaktiv dafür entschieden haben, diesen Content nicht zu konsumieren. Aber dann wird er dir durch Massen an Geld von den Unternehmen trotzdem ins Gesicht gedrückt, weil er ja produziert wurde. Und dann habe ich mich jetzt am Wochenende so ein bisschen mit dieser Thematik und damit auch beschäftigt. Und ich glaube, der Kern dahinter, und das ist das, was mich da so emotional hat werden lassen, ist, warum werden Menschen so anders, wenn sie aus der Social-Media-Konsumentenrolle in die Social-Media-Produzentenrolle gehen, gerade in Unternehmen? Was passiert da bei den Menschen, dass sie auf einmal denken, ja, eigentlich ist das doof, das weiß ich selber, aber wir drücken sie mit Geld trotzdem ins Handy. Ich werde jetzt schon wieder emotional, ich merke schon wieder.
Ja, emotional, ich mache mal hier kurze Küchenpsychologie, emotional wirst du, weil, das gilt ja auch in gewisser Weise für mich, weil du das vielleicht unfair empfindest, weil du einen unglaublichen Aufwand betreibst, organisch stattzufinden und das mit großem Erfolg. Und dann ist es halt so auf den ersten Blick so ein bisschen unfair, ne? Jemand anderes nimmt einfach nur Geld in die Hand und ballert da die Millionen Views hin. Und das ist, ich glaube, das trifft uns, die wir haben ja organisches, ein Herz für organischen Content. Uns trifft das, glaube ich, so ein bisschen so in unserem Selbstverständnis. Ich glaube, deswegen emotionalisiert das uns. Das ist das eine, möglicherweise. Warum das so ist, ja, du, was weiß ich, keine Ahnung. Das ist halt, irgendwie ist es halt noch alte Welt. Es ist die alte, wir haben ja eben darüber gesprochen, ne? Es ist neu für Unternehmen, unmittelbar Feedback auf Social Media zu bekommen. Und deswegen ist es auch ungewohnt, mal so einen negativen Kommentar zu lesen. Und was das dann, und dann ist das plötzlich der Shitstorm. Hilfe. Und Social Media wird in vielen Unternehmen behandelt wie die alte Werbewelt.
Werbewelt, ne?
Ja. So. Und die funktioniert halt, indem du Frontalbeschallung machst, indem du sagst, wie toll du bist und einfach dafür bezahlst, dass du stattfindest. Also, du kaufst dann jetzt keinen Slot im TV, sondern du gibst halt dann einfach Budget auf Social Media aus. Damit das.
Ja, kaufst einen Slot quasi in den Socials.
Genau, ja, genau. Kaufst einen Slot in den Socials und dann sehen das. Das sieht ja dann auch immer auch toll aus. Dann hat das so eine Million Views, kaum Interaktion natürlich. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, sind damit alle zufrieden und dafür wird sich ja gefeiert. Ich werde das ja nie vergessen. Das war ein Automobilhersteller, den ich jetzt hier nicht nenne. Die sich gefeiert haben für irgendeinen blöden Award, den sie bekommen haben, Klammer auf, Geld dafür bezahlt haben, Klammer zu. Und dann bin ich auf den Account gegangen von dem Hersteller. Jedes einzelne Video war geboostet. Geboostet. Da war nichts organisch. Da war keine Community, da war nichts Nachhaltiges, da war nichts. Das war Fake. Das war Fake News, war das. Hm. Ja? Und dafür gibt es noch einen Award. Und dann haben die sogar noch die Chuzpe, sich hinzustellen und zu sagen, auf LinkedIn, ey, wir haben einen Award gewonnen für unsere gute Social-Media-Arbeit. Wo ich, habe ich ja, also ich mache das ja selten. Da habe ich drunter kommentiert. Und gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe, aber habe gesagt, also das ist ja hier, ist alles bezahlt. Was ist hier die Kunst? Ja, also das ist, es ist unverständlich und ich kann es auch nicht so ganz, ich kann es nicht ganz erklären. Ich muss aber dennoch dazu sagen, dass wir wahrscheinlich manchmal zu dogmatisch sind in unserer Welt. Weil, und das ändert sich, glaube ich, ne, also das hat sich aber auch so die letzten ein, zwei Jahre bei uns ein bisschen verändert, bei Social Attention, dass wir sagen, ja, so natürlich macht es mal Sinn, auch Geld in die Hand zu nehmen. Das machen wir ja selbst. Also, wenn wir ein Webinar veranstalten und wir Ads da draußen ausspielen, dann bezahlen wir dafür und dann merkt man auch plötzlich, ah, okay, interessant, es kommen tatsächlich ganz neue Leute, es werden tatsächlich ganz neue Leute auf uns aufmerksam. Mhm. Und das ist ja häufig ein Kernargument von Paid Media, neue Zielgruppen erschließen. Wo ich immer sage so, ja, auf dem Papier sieht das wahrscheinlich gut aus, aber wie nachhaltig ist das wirklich? Ja, also wie nachhaltig ist es, dass du jemanden zwingst, sich dich anzuschauen, im Unterschied zu, du fällst jemandem auf und jemand sagt, ey, cool, interessant, was ist das denn? Wer ist das denn? Gucke ich mir mal an, folge ich, gucke mir das nächste Video an, der Algorithmus versteht, finde ich gut. So, und deswegen, ich hadere noch so selbst ein bisschen mit mir, wie man wahrscheinlich gerade merkt, weil in gewisser Weise, es gibt Situationen, wo das sehr viel Sinn macht, aber die Situation, die du, glaube ich, jetzt auch meinst, ist dieses, wir machen schlechten Content, der nicht funktioniert, und damit die Zahlen besser aussehen, gießen wir einfach mal Budget drüber. So, und das ist natürlich großer Bockmist. Wenn man jetzt ein bisschen intelligenter wäre, könnte man ja sich ein bisschen mehr Mühe machen, was den organischen Content angeht. Und dann hat man so ein paar Hero-Pieces, die einfach gut funktioniert haben oder zumindest besser als die anderen. Und dann würde man zumindest die boosten. Da würde ich ja noch sagen, okay. Also
für mich ist, wenn du durchgehend deinen Content boosten musst, damit es überhaupt jemand sieht, ja, dann hinterfrag dich doch mal selber.
Ja.
Weil es sind Unmengen an Geld, die du ja wirklich rausbrennst. Also die du ja auch einfach verbrennen kannst dann. Weil die Leute bleiben ja nicht auf deinem Kanal. Weil wenn du sagst, okay, wir produzieren Content und den Boost, um mehr Leute zu erreichen, dass sie erstmal von dir gesehen haben. Das Argument finde ich ja immer noch nachvollziehbar. Wenn du dann aber auch deine Hausaufgaben machst, danach guten Content zu produzieren, der konvertiert, der die Leute von, habe ich mal gesehen, in eine Community verwandelt. Weil eine Community entsteht nicht durch, ich gebe den Leuten Geld oder ich gebe der Plattform Geld, dass mein Content irgendwem angezeigt wird. Das muss ja von sich heraus entstehen. Ne? Also eine Community kommt ja nicht von einfach so, sondern durch ein gemeinsames Ebenbild, Feindbild oder was auch immer, was die haben und wonach irgendwie alle streben. So, und dafür brauchst du halt guten Content. Und deswegen, also grundsätzlich zu boosten, würde ich auch sagen, denn da habe ich gar nicht das Problem mit, sondern einfach durchgehend alles, so schlecht es ist, anstatt sich da einmal zu hinterfragen und zu sagen, hey, was machen wir eigentlich? Warum geben wir eigentlich so viel Geld aus? Und man darf es ja nicht vergessen, der Content muss ja trotzdem produziert werden, ist ja schlechte. Der macht sich ja, also du sagst ja nicht, Knopfdruck, bam. So, jetzt haben wir 10 Content-Pieces, die sind zwar schlecht, aber jetzt ballern wir Geld drauf, damit die Leute es sehen. Nee, da steht ja auch Arbeit hinter. Von gegebenenfalls einer Agentur, die das produziert, von internen Verantwortlichen, die das absegnen, von internen Operativen, die das Ganze umsetzen und produzieren und. Das entsteht ja auch nicht einfach so. Tut das nicht im Herzen weh? Also mir tut das selbst im Herzen weh, wenn irgendwie Content nicht so funktioniert, dass die Leute sich nicht anfangen, sich da mal zu hinterfragen, warum muss ich überhaupt so viel Geld da reinballern, dass das überhaupt jemanden interessiert? Weil es ist ja nicht einfach so getan.
Ja.
Du brauchst ja eigentlich eine doppelte bis dreifache Ausgabe.
Ja, zwei Gedanken dazu. Erstens, wir unterschätzen, wie wenig Leute draußen wirklich checken, ob jetzt etwas geboostet ist oder nicht. Wir sehen das sofort. Ja, man geht auf die Engagement-Zahlen, man sieht, wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele Saves hat so das Video, was ist so die Engagement-Rate im Verhältnis zu den Aufrufen. Und da gibt es halt gewisse Regeln. Das hat sich auch ein bisschen verändert, aber es gibt so ungefähr so ein paar Daumenregeln, wo man sagt, ey, das, dieses Verhältnis ist künstlich.
Und natürlich, ja.
So. Und ich bin immer wieder überrascht, und ich habe das in vielen Workshops gehabt, wenn wir mit neuen Kunden arbeiten, Strategie entwickeln, haben wir immer den Part der Wettbewerbsanalyse. Und wenn wir aufzeigen, wie viele Wettbewerber genau damit arbeiten, wo wir sagen, hier, das ist geboostet. Und ich weiß noch genau, wie ein Unternehmen einmal gesagt hat, also dann eine, unsere Kundin auf der Gegenseite, ja krass, also ich paraphrasiere jetzt, ja irgendwie krass, wir wussten gar nicht, dass das geboostet ist, wir dachten, das sind die erfolgreichen Videos von denen und haben das versucht nachzumachen. Wo ich mir gedacht habe, ja, das ist ja krass. Aber das ist die Realität. So wie, wir eben auch gesagt haben, ja, die wenigsten Leute finden Social Media wahrscheinlich da in den Unternehmen irgendwie cool, ist auch hier, die wenigsten haben wirklich den Durchblick, die Erfahrung, um das qualifiziert einschätzen zu können, zu sagen, sag mal, das hat 3 Millionen Views, das Video, aber das ist geboostet von vorne bis nach hinten. Kein Mensch würde sich das normalerweise angucken und bitte niemals nachmachen. Diese Art von Content. Also das ist der eine Gedanke, diese Ahnungslosigkeit unterschätzen wir. Und das zweite ist, um das nochmal klarzustellen, unser Problem ist nicht Paid Media. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist die Faulheit. Die Faulheit und sich dann auch noch für Faulheit feiern zu lassen. Das ist das Problem.
Ja, weil ich denke dann immer an unsere Workshops und die erste Frage, in den ersten Workshops ist ja meist, nicht die allererste, aber einer der ersten ist, was schaust du eigentlich gerne für Content an als Person? Ne? Ja. Und X, Y, Z sitzen 4 Leute. So, und dann sagen die, okay, ich gucke gerne irgendwie Tagesschau, weil kriege ich immer gute Informationen. Ja, dann gucke ich auch gerne irgendwie ProSieben-Content, weil finde ich total lustig und lache drüber. Und dann gucke ich irgendwie gerne noch, keine Ahnung, dann nennen die so 3-4 Kanäle, lässt sich immer ganz gut einordnen, informieren, bewegen, unterhalten. Und dann, das ist ja quasi der Maßstab, was für sie guter Content ist, den sie selbst festgelegt haben. Ja. Und dann zeigt man ihnen ihren eigenen Content und sagen, und dann sagen die selber, nee, würde ich mir nicht angucken. Ja, warum machst du das denn dann?
Ja, aber gut, deswegen sind wir ja da, um das Problem zu lösen.
Ja, da musst du gerade raus. Das war mein Attention-Check. Das hat letzte Woche wirklich, das hat mich wirklich das ganze Wochenende über beschäftigt, dieses Thema.
Jetzt erst.
Nee, aber nochmal, weil wir halt so drüber gesprochen haben da in dem Podcast. Und ja, also ich kann es wirklich nicht verstehen, ja, irgendwie, keine Ahnung, so seinen eigenen Respekt vor Content so zu verlieren, wenn man einfach von ich guck mir das an hin zu ich mach's jetzt selber, diese Rolle so wechselt.
Das ist unbewusst, das nimmst du nicht wahr.
Ja.
Das ist ja das, was wir im Workshop erleben. Das sind richtig ehrliche Aha-Momente, wo die Teilnehmer wirklich checken, was sie da gerade machen. Deswegen, das ist unbewusst. Ey, ich habe da auch verstehen. Das ist halt, mach dies, mach das.
Ja, ich will mich auch gar nicht rausnehmen, weil wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, war es wahrscheinlich ähnlich und jeder macht irgendwie so diesen Fehler. Nur habe ich halt nie Geld dann drauf gesetzt, damit sich die Leute trotzdem angucken, sondern habe mich einfach verbessert. Und das fehlt mir manchmal. Und ja, das finde ich gut, wenn das mehr Unternehmen auch so machen.
Und deswegen triggert dich das emotional. Das ist genau das, was ich
eben meinte. Ja, das kann gut sein.
Weil du weißt, wie viel Arbeit das für dich war. Du weißt, wie viel Leiden das für dich war. Du weißt, wie viel Energie dich das gekostet hat. Und deswegen fuckt es dich ab, wenn andere Leute einfach eine vermeintliche Abkürzung nehmen. Deswegen triggert dich das so emotional.
Ja.
Weil du den Schmerz kennengelernt hast.
Ja, interessant.
So, Attention-Check von Aaron. Also, ich habe auf die Gefahr, dass es jetzt ein bisschen zu komplex wird und ich noch nicht weiß, wie wir das jetzt wirklich darstellen später. Aber ich zeige dir jetzt einen Kanal und wir gucken uns zusammen ein Video an.
Ja.
So, jetzt musst du mir mal sagen, du siehst das jetzt wahrscheinlich, sag mir mal, wo du das siehst.
Ich sehe deinen Bildschirm und du guckst dir ein Instagram-Profil an.
Ja, okay, top, dann siehst du das ja. So, wie heißt der Kanal?
Wir schauen uns den Instagram-Kanal von Jorado Maschinenbau an. 130 Beiträge, 2682 Follower, aus Lüneburg, ein Ausbildungsbetrieb.
Richtig. So, und wir gucken uns jetzt mal, ich hoffe, dass du, weil wir können kurz einen Check machen, hörst du den Sound?
Glasklar.
Ja, ich hab's hin, oder? So, wir gucken uns jetzt ein Video an und danach frage ich dich was.
Willkommen bei Ja, jo. Eduardo. Maschinenbau. Hier. Kann man parken?
Hier? Nicht.
Das ist unser Haupteingang.
Musst du wohl klingeln.
Hier kann man laufen. Das hier ist ein Bohrer. Ja.
Das ist ein Bohrer.
Das hier ist der faulste Mitarbeiter.
Die CNC-Maschine.
Hier wird schon wieder nicht gearbeitet. Das hier, unser Coverautomat. Das hier, unsere Schweißerei. Wir freuen uns auf eure Bewerbung.
Herrlich.
Willkommen bei...
So. Erkläre mir, also 3,3 Millionen Aufrufe. Erklär mir, warum dieses Video 3,3 Millionen Aufrufe hat auf Instagram.
Also wenn, klick noch mal einmal kurz drauf, möchte mir die Interaktionszahlen einmal anschauen.
2700 Kommentare, irgendwie sowas.
2700 Kommentare, Likes sind geheidet, aber das werden auch einige sein. Deswegen würde ich erstmal sagen, ist das Video soweit organisch.
Ja.
Das ist erstmal so der erste Check. Sind die 3,3 Millionen gekauft oder sind die ehrlich? Und die werden hier ehrlich sein. Ich glaube, das war für die selbst viraler Hit, Überraschungsmoment, dass das so erfolgreich war. Wann kam das Video ungefähr? 2024, November?
Ja, 1. November 2024.
Ja. In dem Zeitraum kamen sehr viele solcher Videos. Ich weiß nicht, ob das das erste war oder es war zumindest eines der ersten. Ich habe das tatsächlich damals auch gesehen, als es hochgeladen wurde. Kannte das dementsprechend schon. Und nee, es war nicht das erste. Das erste hat jemand anders hochgeladen, aber auch von so einem Maschinenbauunternehmen. Und es ist mega durch die Decke gegangen. Und da haben es natürlich so ein paar, haben sich inspirieren lassen und auf eine ähnliche Art und Weise recht alltägliche, langweilige Dinge nach vorne gestellt, die eigentlich für eine Bewerbung komplett irrelevant sind. Und ich glaube, da geht es schon los, dass das Unternehmen sich hier ganz anders zeigt, als man eigentlich denken würde, wie Unternehmen auf Social Media werben. Dass er jetzt irgendwie jünger ist oder so, würde ich sagen, es ist komplett egal. Er hat eine Art und Weise, mit der du auch nicht rechnest, wie jemand mit dir spricht. Total gelangweilt, um ehrlich zu sein. Und ja, fast schon so ein bisschen genervt. Was aber bei mir als Zuschauer einfach irgendwie sehr, sehr lustig rüberkommt. Das ist irgendwie ein super unterhaltsames Video. Ja, und dieses Herausstellen an komplett belanglosen Themen macht das Video einfach irgendwie lustig. Dann kommt die Kombination dazu, dass sein Kompagnon da eigentlich immer so ein bisschen tollpatschig noch einherkommt und diese Kaffeemaschine nicht funktioniert, ihm diese Schaufel ins Gesicht schlägt und solche Sachen. So, das Zusammenspiel, das ist einfach Slapstick pur. Das ist wie so ein Loriot-Sketch, den ich damals nie live gesehen habe, aber modern übertragen in eine Social-Media-Welt. Und es lässt das Unternehmen sehr ja, selbstironisch dastehen. Ne? Also das ist so, die nehmen sich selbst nicht zu ernst. Die sind irgendwie sympathisch und cool. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die Leute da alle in den Kommentaren geschrieben haben, aber ich glaube, in so eine Richtung wird das irgendwie gehen.
Sehr positiv.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Aber du spielst einfach mit diesem Überraschungsmoment, mit so einem, in Anführungsstrichen, Werbevideo, rechnet ja kein Mensch. Und gerade nicht von so einem Maschinenbauunternehmen, irgendwie wahrscheinlich aus, ja, so ein Hidden Champion oder was weiß ich, was das ist, so ein sehr mittelständisches Unternehmen. Da wird die Erwartungshaltung einfach zu 1000% gebrochen. Und ich glaube, das ist einfach einer der, das sind mehrere Erfolgsfaktoren, die ich da gerade genannt habe, die einfach dazu geführt haben, dass das Video jetzt hier 3,3 Millionen Aufrufe hat.
Ja, absolut. Also durch und durch Pattern Interruption. Ne? Also wie du sagst, es wird mit allem gebrochen, was man eigentlich so erwartet. Und wenn ich mich nämlich richtig erinnere, gab es davon ganz viele. Mhm. Und die wahrscheinlich, es war mit Sicherheit eines der frühen, es wurde dann ja monatelang nachgemacht. Und ja. Mich erinnert das so ein bisschen an, und das ist, du hast das eben schön gesagt, so die alltäglichen, langweiligen Dinge. Und das ist ja
die totale Belanglosigkeit in den Vordergrund stellen. Ne?
Genau, und das ist ja das Erfolgsrezept von The Office gewesen, ne? Von einer der erfolgreichsten Shows oder Serien. Oder
alle, die ever. Ein bisschen jünger sind, die deutsche Kopie Stromberg.
Genau, Stromberg wurde davon kopiert und Ricky Gervais hat The Office entwickelt und das ist in der allerletzten Folge, also für alle Office-Fans, die werden das kennen, wo ich glaube Pam ist es, die nimmt dann dieses Bild noch von der Wand mit und da wird das nochmal auf den Punkt gebracht, was das Erfolgsrezept dieser Serie war, und zwar diese Alltäglichkeiten irgendwie rüberzubringen. Und das ist hier, mich hat das so ein bisschen an den Office-Style erinnert. Okay. Also, Haken dran, haben wir uns kurz angeschaut. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Mhm. Ich wollte, lange Vorrede, ich wollte darauf hinaus, dass der Kanal 2600 Follower hat. Mhm.
Gehen wir auf Beiträge bitte. Und klicken wir auf den neuesten Beitrag. Vor 16 Stunden, okay. Das heißt, sie posten zumindest immer noch regelmäßig.
Genau. Und wenn man hier so durchgeht. Ich zeig dir mal so ein kurzes. Ich gebe dir mal einen kurzen Run-Through hier.
Da sieht man die nicht. Ich bin Marvin, ich programmiere die Maschine.
Ich bin Lukas.
Ich bin Marvin, ich vermesse die Werkzeuge.
Ich bin Jette und ich mache hier ein Vorpraktikum, weil ich Mechatronik studieren möchte. Und hier bekomme ich gerade ein paar Einblicke in alle.
Ich bin gleich dabei, Teile zu helfen, Werkstücke, damit ein anderer Geselle die dann später schweißen kann.
Ich darf euch heute mal unseren fleißigsten Mitarbeiter vorstellen. Das ist unser Cobot, also ein Schweißroboter, so ganz einfach.
Naja, nicht schlecht für einen Kameramann, ne?
Ja, ich glaube, mir reicht der Einblick schon, um da irgendwie ein Gefühl für zu bekommen. Also, da steckt im Kern ganz viel Richtiges hinter, was die hier machen. Weil die geben Einblicke hinter die Kulissen, sind da sehr unterhaltsam unterwegs, aber ich glaube, du kannst da wirklich was mitnehmen, wenn du irgendwie für das Thema Maschinenbau dich interessierst. Steckt da was drin? Es ist, ich habe keine Ahnung, wer das produziert. Also da steckt doch Herzblut drin, finde ich, das merkst du auch. Der gewisse Spin fehlt, beispielsweise in der perfekten Zielgruppenansprache am Anfang, in einem guten Social Media Content ist in den ersten Sekunden klar, ob sich das angeschaut wird oder nicht. Ne, das ist die Hook, 3K, Kontext, Knall und Klarheit. Fehlt hier in vielen, wenn ein Video anfängt mit: So, und heute zeige ich euch mal unseren neuesten Mitarbeiter. Ne, das ist ein bisschen, das ist zu kurz gedacht. Da fehlt einfach irgendwie so der Spinner guten Hook. Ne, das wäre, glaube ich, so das Erste, woran ich da arbeiten würde. Weil die Inhalte danach sind, glaube ich, schon ganz interessant. Es wird sehr viel gespielt zwischen, jetzt kriegst du mal eine Information, jetzt machen wir mal einen Trend mit. Und das ist so alles und nichts und ist für so einen Algorithmus dann auch schwierig zu greifen. Und glaube dann einer der Gründe, warum der durchschlagende Effekt dann irgendwo fehlt. Dass der Kanal jetzt nur 2.500 Follower hat, liegt unter anderem daran, dass die Videos jetzt auch nicht krass viele Aufrufe haben, liegt aber auch daran, dass Follower heutzutage halt nicht mehr so die Relevanz haben. Also das ist, ich hatte jetzt letztens noch ein Video, das hatte 500.000 Aufrufe und hat 500 Follower gemacht. Also das ist, wenn ich jetzt mal die Zeit 3 Jahre zurückdrehe, 500.000 Aufrufe, dann kannst du auf jeden Fall mal mehrere tausend Follower neu willkommen heißen auf deinem Kanal. Die Realität hat sich einfach gewandelt.
Ja, aber es war November, ne? Der virale Hit war 1. November 24.
Ja, das ist über ein halbes Jahr her. Da kann man, theoretisch hätte man in der Zeit mehr Follower aufbauen können als 2600. Also das ist schon vergleichsweise wenig, aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran. Aber die haben halt danach auch nicht drauf aufgebaut. Das ist halt so ein viraler Hit gewesen. Da ist ja auch keine Basis drin. Das hat dann mal einmal gut funktioniert, aber da haben sie jetzt auch nicht drauf aufgebaut. So, und das ist einfach, sag mal, das Ergebnis einer fehlenden Strategie von Anfang bis Ende. Wenn du halt hier mal einen Trend machst, da mal eine Information, was ich gerade gesagt habe, dass die Leute gar nicht wissen, ja, was kann ich denn da jetzt eigentlich sonst noch so erwarten? Und ja, das ein gutes Content-Piece mal zu haben, darauf darf man sich nicht ausruhen. Das kann mal der Start sein, das kann mal so ein Kick sein, aber es geht dann darüber rum, was habe ich denn grundsätzlich für guten Content? Wie erreiche ich denn die Leute auch, wenn ich jetzt mal kein virales Piece habe? Das fehlt hier, glaube ich. Ne? Und das ist, glaube ich, der Kern, warum der Kanal, obwohl dieses Video super erfolgreich war, ein bisschen vor sich her dümpelt.
Ja, also ich fand es ein extrem auffälliges Ergebnis, dass da, also ich meine, das ist ein extremer viraler Hit gewesen. Und worauf ich will, eigentlich auf zwei Dinge will ich hinaus. Ich möchte darauf hinaus, wie wenig wert ein viraler Hit ist. Ja, das ist nett, aber ob es nachhaltig ist, hängt von anderen Faktoren ab. Ja. Und in dem Fall ist das ja nicht nur ein viraler Hit, der aus irgendeinem Format kommt, sondern das ist
ein viraler Hit aus einem Trend.
Richtig, das ist ein völlig random viraler Hit aus einem Trend. Ja, und deswegen plädieren wir immer dafür, hey, vergiss Trends. Das ist wie Lotto spielen. Ja, möglicherweise gewinnst du dann mal deine Millionen, aber wenn du nicht das richtige Mindset hast und wenn du nicht verstanden hast, wie du mit Geld umgehst, ja, dann wirst du es auch hundertprozentig wieder verlieren. Gibt es ja genügend Studien zu, ne? Zu Lottogewinnern. Und genauso ist es auf Social Media. Das heißt, wenn du mal einen Hit hast, aber du nicht weißt, wie das Game funktioniert, du nicht weißt, wie du systematisch deine Formate entwickelst und Reichweite aufbaust, dann wirst du diesen Moment an Aufmerksamkeit wieder verlieren oder nicht nutzen können. Und ich finde, das sieht man hier sehr deutlich. Und der zweite Punkt, auf den ich hinaus will, ist, wir sagen ja häufig, ja, dann gibt auch Einblicke in hinter die Kulissen. Ja, also wir haben ja, also sagen wir häufig, machen wir ja bei vielen Kunden. Wir sagen so, hey, behind the scenes, ja, und wir nehmen die Leute mit. Das machen die ja. Aber es scheint einen Unterschied zu geben zwischen ich gebe Einblick und ich gebe Einblick. Und ich würde gern darauf hinaus und da einen Schritt weiter gehen und sagen, warum funktioniert das so nicht? Also du hast schon angesprochen, Hook, können wir abhaken. Ne? Also es wird am Anfang nicht knallig genug, nicht klar genug und auch mir wird der Kontext nicht klar, was ist jetzt hier in diesem Video los, wenn da einfach random jemand an der Maschine steht und sagt, ja, das ist hier so eine Schleifmaschine, die, ja, tschüss, alle weg. Ne? So, selbst die sich dafür interessieren, kriegen ja keinen Kontext, kriegen keinen Grund, sich das anzugucken. Aber ich würde gerne mit dir darüber sprechen, weil wenn du die jetzt fragen würdest, ja, Einblick hinter die Kulissen, ja, machen wir, es funktioniert aber nicht.
Und das warum?
Genau, also was ist deine, ich meine, ohne dir, dass du dir jetzt das im Detail natürlich hier angeguckt hast, ohne
Anspruch. Ja, ich habe gerade so zwei, drei Ausschnitte mal einmal gesehen. Was macht der Content falsch, den ich nicht gesehen habe? Kann ich jetzt, glaube ich, lange drüber nachdenken.
Ja gut, aber guck mal, was wir eben gesehen haben waren, also ich finde, man sieht, nachdem man 10 Videos durchgescrollt hat, sieht man, es gibt keinen roten Faden.
Ja, genau. Das habe ich ja schon gesagt. Es fehlt der rote Faden im Content. Das ist deswegen, dann ist mal einmal der Trend, dann erzählt man mal einmal was, dann kommt auf einmal irgendeine random Azubine oder Praktikantin, die sagt, was sie jetzt gerade macht. Dann kommt irgendwas ganz Lustiges. Das ist halt kunterbunt. Ein Algorithmus kann das nicht einordnen und weiß dann nicht, okay, spiele ich das eher Leuten aus, die sich unterhalten lassen wollen? Spiele ich das Leuten aus, die sich jetzt für irgendwie den Job interessieren und da mehr darüber wissen wollen, die wissen wollen, wie das irgendwie bei euch abläuft? Spiele ich das Leuten aus, die sich für Maschinen und Metall und so weiter interessieren, weil man bei euch irgendwie was Cooles mitbekommt? dass die irgendwie immer mit neuen Infonuggets bespielt werden. Also das ist für den Algorithmus, ist das auch einfach ein riesengroßes Fragezeichen. Und dann kommt danach dieses, ich glaube, die haben halt dann gedacht, okay, dieses eine, The Office Content Piece hat irgendwie gut funktioniert, jetzt machen wir einfach Kamera an und dann erzählen die uns einfach irgendwas und dann passt das schon. Ja. Das ist halt zu kurz gedacht, so funktioniert die Social Media Welt nicht. Dafür ist zu viel Rauschen da draußen, dafür ist die Umgebung viel zu laut, um das jetzt mal so metaphorisch zu sagen, als dass du einfach irgendwas da reinwerfen kannst und dann funktioniert das schon. Du musst dir schon Gedanken machen, wie gestalte ich jetzt so ein Content Piece? Wir gehen auch beispielsweise in eine Bäckereiproduktion und lassen den einfach laufen, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir uns im Vorhinein zum einen gedacht haben, wie starten wir das Video, mit welchem Trigger, mit welcher Hook, mit welchem Knall, mit welchem Kontext und dann, welche Themen besprechen wir danach. Wir stellen die Leute nie einfach random vor die Kamera, sondern sagen, okay, es geht jetzt um Thema XYZ, das wären jetzt die Leitfragen. Wir haben im Vorhinein ein kurzes Gespräch, dass wir auch einschätzen können, worüber spricht er jetzt, dass wir einschätzen können, ja, was ist auf den Socials gerade relevant und dann sagen, okay, vergiss das Thema, wir sprechen nur über A und B. Das wird vorher kurz nochmal gesagt und dann wird genau zu diesem einen Thema konkret ein Content-Piece produziert. Ein Thema, ein Video, nicht zu viele Sachen auf einmal irgendwie da drin abhandeln, sondern wirklich Fokus auf das Wesentliche. Und das bedarf im Schnitt nachher auch radikales Streichen von Themen, die unnütz sind, von Füllwörtern, von Ams, von Pausen, so dass man nachher quasi nichts mehr rausnehmen kann, aber auch keine Information fehlt und dann ist ein Content-Piece irgendwie gut. Es ist heutzutage einfach zu kurz, dafür ist der Qualitätsanspruch und auch der Anspruch an Content einfach zu hoch. Jetzt nicht im Look, sondern einfach im Feeling eher, ne? Was kommt rüber, wie fühlt sich das an, wie authentisch sind die, als dass man einfach irgendwas machen kann. Das geht nicht.
100%. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ja, wir machen Videos, aber die funktionieren nicht. Ja, dann sind eure Videos nicht gut genug. Ja, wir geben Einblicke. Ja, aber dann, es kommt aufs Wie an. Also da trennt sich die Spreu vom Weizen, nicht beim Was. Wir alle machen irgendwie Videos. Alle machen irgendwie Behind the Scenes. Du kannst Mitarbeiter vorstellen und da gibt es Unterschiede, wie man das macht. Das kann sehr gut funktionieren und das kann total langweilig sein. Und was ich finde, total schnell auffällt, ist, ne, das mit dem roten Faden, es fehlt irgendwie eine gewisse Struktur in dem Kanal. Und es fehlen in unserer Welt dann Formate. Also warum tauft man nicht? Warum, um zwei ins Blaue hier mal gesprochene Formatnamen reinzuwerfen, warum gibt es nicht das Maschinen-ABC? Ja, was irgendwie eine wiederkehrende Hook hat und dann erklärt man irgendwas, was zumindest die Leute, die sich für Maschinen interessieren würden, direkt abholen würde. Ja? Oder warum gibt es nicht das Format, wofür ist im Maschinenbau X? Wofür ist im Maschinenbau dieser kleine Bohrer? Das holt mich doch ganz anders ab als, ja, ich bin die Jette, ich mache hier Praktikum. So, und ja, du hast es eben schon richtig gesagt, da steckt viel Herzblut drin und alles, ne? Aber ich fand das total faszinierend, da bekommt ein Kanal, und unser Herz schlägt ja für solche Kanäle, ja, die haben keine Großkonzernbudgets, und die machen Social Media Game, finden wir mega. Und die werden belohnt vom Schicksal mit so einem geilen viralen Hit, mit richtig Traffic.
Verpufft das.
Und irgendwie verpufft es. Stehen jetzt bei 2600 Followern. Auf TikTok sind sie nicht. Zumindest habe ich sie auf die Schnelle nicht gefunden. Und es fehlt einfach an Systematik. Und ich glaube, das ist das, was du, wenn du uns zuhörst oder wenn du uns zusiehst, was du mitnehmen kannst. Ja, das ist ein, die Spreu trennt sich beim Weizen. Nee, warte mal.
Da, wo sich die Spreu vom Weizen trennt.
Irgendwas trennt sich auf jeden Fall. Und das Entscheidende ist, wie es umgesetzt wird. Ja? Und nur weil du Einblicke gibst, heißt das nicht, dass du gute Einblicke gibst. Also da ist so eine gewisse Qualifizierung drin. Und ich finde, an diesem Fall sieht man das sehr gut. Und vielleicht hören sie ja, wenn wir irgendwas veröffentlichen, können wir es ja verlinken. Vielleicht denken Sie sich ja das aus, und das ist das Entscheidende. Wir gehen nicht einfach irgendwo hin und nehmen irgendwelche Videos auf. Hey, das ist Arbeit. Das muss vorbereitet sein. Das muss ein bisschen durchdacht sein. Dann nimmt man vielleicht auch mal mehrere Varianten auf. Und dann können Leute einfach irgendwas erzählen. Aber es muss in eine gewisse Schablone gepackt werden, damit es funktioniert.
So. Perfekt. Also, liebe Jurados, Maschinenbau finde ich. Hey, was ist hier los? Ich ist mir gerade fast ein Vogel ins Zimmer geflogen. Hatte ich gerade kurze Panik. Aber ja, gute Abschlussworte. Ich würde sagen, der Tag kann starten. Wir sind am Ende unserer 5. SMP-Folge angekommen. Ein großes Danke an dich, Aaron, an alle, die zugehört haben. Und ich würde sagen, wir sehen uns in Folge Nummer 6 wieder.
Genauso machen wir es. Bis dahin.
Bis dahin, mach's gut.